Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
Ah, wunderbar, das ist jetzt einer meiner Lieblingsromantitel. Irgendwann werden wir uns alles erzählen. So hieß der Debütroman von Daniela Krien, der damals aus dem Stand heraus ein Bestseller wurde. Ein Buch, das von der Liebe zwischen einer 17-jährigen Frau und einem wesentlich älteren Mann erzählte und von dieser seltsamen Übergangszeit 1989, 1990, als die DDR sich langsam auflöste. 3 Jahre später erschien dann Muldental, ein Roman in 10 Geschichten. Und jetzt, und das ist wieder so ein toller Titel, der Roman Die Liebe im Ernstfall. Worum geht's? Klar um die Liebe und um die Brüchigkeit der Liebe. Darüber spricht meine Kollegin Dorothea Westphal jetzt mit Daniela Krien. Ich freue mich ganz herzlich. Willkommen bei uns im Bücherfrühling. Daniela Krien.
Die Liebe im Ernstfall, da geht es um 5 Frauen, die in Leipzig leben. Und den Fall der Mauer, den haben sie erlebt, da waren sie Kinder oder Jugendliche. Und ich habe so den Eindruck, dass die Probleme, mit denen diese 5 Frauen zu kämpfen haben, dass die eigentlich genauso gut auch Westfrauen haben könnten. Also dass sich das gar nicht mehr so sehr unterscheidet. Spielt das Daniela Krien 30 Jahre nach dem Mauerfall dann doch nicht mehr so eine Rolle?
Doch, es spielt noch immer eine Rolle. Die Herkunft spielt eine Rolle, weil wir Ostgeborenen einfach ganz anders sozialisiert worden sind als gleichaltrige Westgeborene. Das werden wir auch nicht los. Das wird vermutlich erst vielleicht in der Generation meiner Tochter, die jetzt 14 ist, spielt das, glaube ich, keine große Rolle mehr, aber in meiner Generation durchaus.
Hier geht es um Lieben, die nicht gelingen können aus verschiedenen Gründen. Und das ist aber natürlich tatsächlich etwas, das viele Menschen betrifft. Wo würden Sie da das spezifisch Ostsozialisierte noch sehen? Ist das vielleicht die Freiheit, die man plötzlich hat?
Also scheiternde oder gelingende Liebesbeziehungen gibt es natürlich überall. Aber meine Figuren sind allesamt auch ein bisschen skeptisch. Insgesamt im Leben. Sie kennen das Scheitern im ganz Großen. Sie sind also geboren in einem Land, das es einfach irgendwann nicht mehr gab. In einer Art und Weise in einer Gesellschaft verankert zu sein, die es auch nicht mehr gab. Also vom real existierenden Sozialismus hinüber in eine liberale Gesellschaft und den Kapitalismus. Das war ein extremer Bruch. Und diese Erfahrung des Scheiterns und des Bruchs wirkt sich, glaube ich, auf alles aus. Auch auf den Umgang mit Beziehung, mit dem Scheitern in Beziehung.
Was hat Sie an diesen 5 Frauen interessiert? Oder gibt es etwas, das diese 5 Frauen, es sind ja durchaus unterschiedliche Schicksale, was denen doch gemeinsam ist?
Besonders hat mich interessiert, wie man aus Krisen wieder herausfindet. Denn alle erleben etwas Krisenhaftes, ganz völlig unterschiedlich. Alle überleben das aber und alle finden auch wieder ein Glück. Also für alle meiner Figuren gibt es am Ende, finde ich, einen schönen Ausweg aus dem Ganzen. Und das hat mich am meisten interessiert. Die Krise an sich natürlich, das ist für Schriftsteller immer am interessantesten, durchgängig gelingendes Leben, gibt wenig Stoff zum Schreiben her, wenig Dramatik. Aber wie geht man damit um?
Die Liebe im Ernstfall, ist das etwas, was die 5 auch verbinden, dass sie sozusagen in der Liebe den Ernstfall erleben, dass die Liebe dem nicht standhält?
Genau. Also ich denke, dass sich die Liebe selbst überhaupt erst im Ernstfall als Liebe erweist, dass man das vorher einfach gar nicht weiß. Also alles, was vorher ist, Verliebtheit und Gefühl und alles Mögliche, aber eine wirklich tiefe Liebe, die bewährt sich eben erst in irgendeiner Form von Ernstfall. Das kann im Übrigen auch ein positiver Ernstfall sein. Das kann sein, dass ein Partner einer Beziehung plötzlich ganz erfolgreich wird und der andere nicht. Und das kann etwas Negatives sein, wie dass ein Kind stirbt von einem Paar. Und erst in diesem Moment wird man sehen, ob das Ganze Bestand hat oder nicht.
Dass ein Kind stirbt, das betrifft Paula. Das ist die erste Frau, deren Schicksal geschildert wird. Das erste Kapitel ist ihr gewidmet. Sie ist Buchhändlerin. Und was hier passiert, sie ist mit einem Mann verheiratet. Sie haben 2 Kinder und das zweite Kind stirbt ganz jung. Und zwar, man weiß es nicht genau warum, aber der Mann schiebt ihr die Schuld zu, weil das Kind eine Impfung hatte. Und er denkt nun, es hat daran gelegen. Und das ist der Ernstfall in dieser Liebe. Mhm. Und die Liebe scheitert daran. Und der zweite Fall ist Judith. Judith ist eine Freundin von Paula. Und bei Judith ist es so, sie ist Ärztin. Und sie interessiert sich eigentlich mehr für Pferde, für Männer nicht so sporadisch. Und wenn, dann sucht sie sich jemanden übers Internet. Und dann aber lernt sie jemanden kennen, da ist es irgendwie doch anders. Und das ist wiederum Judiths Ernstfall. Mhm. Aber woran, Frau Krien, liegt es Ihrer Meinung nach, dass es um die Paarbeziehung so schlecht bestellt ist?
Ich glaube, ja, da muss ich jetzt mal ganz grundsätzlich werden, dass das kapitalistische System bis in die intimsten Beziehungen der Menschen hineinwirkt. Dass die konsumistische Herangehensweise auch an Beziehungen, nämlich zu denken, es ist ein Markt und es gibt auch immer noch sozusagen ein besseres Produkt auf dem Markt, wenn das eine
Also so wie mal, Judith im Grunde
so
an die Sache rangeht.
Die das so ein bisschen so betreibt, die schaut auf den Partnerschaftsplattformen, die nimmt die Männer zunächst mal gar nicht so als eigenständige Persönlichkeiten wahr. Die geht da recht pragmatisch, manchmal auch regelrecht konsumistisch vor und ist insofern so ein Prototyp der Zeit vielleicht. Aber dann kommt eben doch jemand, der sie tief berührt und alles ändert sich. Aber ich denke, ich habe auch gerade ein interessantes Buch gelesen von Eva Illus, Die Liebe, warum Liebe endet. Und da geht es um diesen Zusammenhang zwischen Kapitalismus, Konsum und Liebesbeziehungen. Und das ist eigentlich mein Thema.
Das heißt, es ist schlimmer geworden, würden Sie sagen? Oder schwieriger für Paare zusammenzubleiben?
Ja, es ist schwieriger geworden, über lange Zeit miteinander durchzuhalten, weil das auch nicht mehr honoriert wird. Das heißt, wenn man in einer Beziehung ist und diese Beziehung wird wirklich krisenhaft und man hat auch etwas auszuhalten vom Partner, man wird vielleicht betrogen oder man wird auch mal schlecht behandelt und man hält aber trotzdem miteinander durch. Das bedarf mittlerweile einer extremen Rechtfertigung, zum Beispiel im Freundeskreis, weil alle anderen sagen, warum tust du dir das an? Geh doch. Es gibt genug andere Partner. Und ich glaube, das war noch in der Generation meiner Großeltern oder Eltern noch anders. Ich will damit nicht sagen, dass man alles erdulden und aushalten muss, aber es gibt sicherlich Situationen, wo es klüger ist, nicht gleich zu gehen.
Aber liegt es vielleicht auch daran, dass die Erwartungen oft sehr hoch sind oder zu hoch?
Absolut. Das ist ein weiterer Punkt, die Erwartungshaltung, dass man in einer Beziehung alles finden möchte. Man möchte vollständig angenommen sein als Mensch, man möchte eben mit all seinen Fehlern ganz geliebt werden. Und das ist aber eine Form von Liebe, die gibt es nur von Eltern gegenüber ihren Kindern. Diese bedingungslose Liebe, die gibt es in Partnerschaften nicht.
Offenbar haben Sie ja einen Nerv getroffen, denn Ihr Buch verkauft sich unglaublich gut. Ich habe gehört, 30.000 Exemplare wurden offenbar schon verkauft oder beziehungsweise von den Buchhändlerinnen und Buchhändlern geordert. Ja, woran liegt das? Welchen Nerv haben Sie getroffen? Was meinen Sie?
Ich weiß es auch nicht genau, aber ich denke, also
scheint ja etwas zu sein, was viele Leute nicht nur interessiert, sondern berührt.
Die Reaktion, die ich bisher tatsächlich persönlich über Kontakte bekommen habe von Lesern, viele sagen, sie kennen diese Menschen. Viele sagen, ich habe eine Freundin, die ist wie Judith. Oder ich bin die Paula oder wie auch immer. Also es bietet offensichtlich, das war mir auch nicht klar, ein relativ großes Identifikationspotenzial. Und das ist wahrscheinlich der Nerv, der da getroffen wurde. Das wusste ich anfangs auch nicht, aber das wird mir jetzt mehr und mehr klar, mit je mehr Menschen ich spreche.
Also es gibt 5 Frauen, Paula, Judith, Brida, das sind die ersten 3. Und ich habe mich gefragt, wo haben Sie die gefunden? Es gibt dann noch 2 Schwestern, Malika und Jorinde. Aber was sind da, also ich meine, ja, woher stammen die, aus Ihrem Bekanntenkreis? Oder?
Die leben mit mir, die sind da in dieser Stadt und um mich herum. Das sind zum Teil keine realen Figuren. Es gibt jetzt keine ganz konkreten realen Vorbilder. Aber ich beobachte natürlich, was so passiert in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und ich höre ganz viele Geschichten von noch weiteren Bekanntenkreisen. Und Und irgendwann haben sich da dann diese Figuren so herauskristallisiert und die Geschichten.
Das heißt, Sie sind eine aufmerksame Zuhörerin. Also auch wenn Sie in einem Café sitzen, lauschen Sie Dialogen zwischen Paaren oder wie?
Ja? Mache ich tatsächlich. Manchmal schreibe ich, muss ich gestehen, auch mit. Es gibt manchmal so Dialoge einfach, so ein kurzer Dialogfetzen, den ich mir einfach notiere, weil ich den gut finde oder irgendwie passend für meine Figur.
Männer kommen in dem Buch nicht so gut bei weg. Wie sind denn die Reaktionen so bei Lesungen von Frauen und von Männern? Sind die sehr unterschiedlich?
Das ist schon ganz unterschiedlich, aber ich finde nicht, dass die Männer so schlecht wegkommen.
Na, manche.
Also, manche, genau.
Manche aber, sind etwas schwach.
Genau, das ist aber tatsächlich das, was ich auch beobachte und was viele Frauen auch so empfinden. Die Männer, die mir gesagt haben, oh, wir kommen aber schlecht weg, die fühlen sich, das sind in der Regel die sich irgendwie persönlich angegriffen fühlen, und ich stelle aber fest, das sind die, die sich auch wiederfinden in einer bestimmten Figur und in einer bestimmten Schwäche. Und ja, das kann man natürlich auch nicht so leicht zugeben als Mann.
Vielleicht liegt es dann daran. Wobei der Mann von Paula, ich muss schon sagen, also ihr die Schuld zu geben für den Tod des Kindes, das ist schon heftig. Aber das, klar, es sind ja nicht alle so.
Aber ja, es gibt, glaube ich, ganz unterschiedliche Männerfiguren in dem Buch. Es gibt sehr positiv besetzte, es gibt auch einen totalen Versager in der letzten Geschichte. Es gibt irgendwie so alles. Aber auch die Frauen sind nicht nur gut.
Nein, nein.
Die haben auch ihre Ecken und Kanten.
Es gibt Brida, das ist Judiths zweite Freundin und sie ist Schriftstellerin. Und bei ihr ist es so, ja, ihr Mann kommt ja eigentlich auch nicht so gut bei weg, denn der wechselt die Frauen. Also sie ist sozusagen seine, ja, man weiß es nicht genau, aber es gab schon eine vor ihr. Die wievielte es jetzt für ihn war, wissen wir nicht, aber es gab schon eine vor ihr. Und sie nimmt, dieser Frau eigentlich den Mann weg. Insofern kann man wieder sagen, wo liegt die Schuld, oder wenn man überhaupt von Schuld sprechen kann. Aber die beiden beginnen eine Beziehung, haben Kinder. Und nun ist das Problem, Brida ist Schriftstellerin und sie merkt zunehmend, sie kann das nicht zusammenbringen. Also Familie, all das, was an sie herangetragen wird, an Erwartungen, mit ihrer kreativen Tätigkeit. Und da habe ich mich natürlich gefragt, das ist sicherlich etwas, Frau Krien, das Sie auch kennen als Schriftstellerin mit Kindern.
Absolut. Insofern ist mir die Figur Brida sehr nah. Sie steckt genau in diesem Spagat, in diesem Dilemma, dass sie nie genug Zeit entweder fürs Schreiben oder für ihre Kinder hat. Es kommt immer irgendwie alles zu kurz. Und das ist auch das, was ich irgendwie jeden Tag wieder erlebe und was man halt einfach irgendwie schaffen muss.
Ja, wie organisieren Sie das? Gibt es dann feste Zeiten?
Ich organisiere das so, dass ich meinen Tag wirklich so gestalte, wie andere auf Arbeit gehen. Also sobald die Kinder aus dem Haus sind, gibt es ein paar Stunden und diese Stunden muss ich nutzen. Und sobald die Kinder zu Hause sind, ist es einfach vorbei und am Abend bin ich schlichtweg zu müde, um noch irgendwas zu arbeiten. Da gehe ich kurz nach den Kindern ins Bett. Also es gibt nur ein paar Stunden, die muss ich irgendwie nutzen, und dann kommt es auch vor, dass ich in dieser Zeit einfach nicht kreativ bin, dass einfach nichts passiert, denn Schreiben ist dann eben doch nicht wie jeder andere Job. Und in schlimmen Phasen passiert wochenlang gar nichts. Aber ich vertraue mittlerweile darauf, dass auch immer wieder die guten Phasen kommen, und ja, lass mich davon nicht aus der Ruhe bringen.
Was sehr faszinierend ist an Ihrem Buch, die 5 Kapitel hängen miteinander zusammen. Und zwar so, dass sich die Frauen kennen untereinander. Sie sind entweder befreundet, sie sind Konkurrentinnen, sie sind Schwestern. Was hat Sie an dieser Form gereizt? Das ist ja wie ein Reigen, der sich da ergibt, so ein schnitzlerscher Reigen.
Es ist ein bisschen, für mich ist das ein bisschen wie ein großes Lied. Es ist ein großes Frauenlied mit 5 Stimmen, ein 5-stimmiger Kanon oder wie auch immer. So, das, und es hat sich ganz organisch ergeben. Am Anfang war das nicht der Plan, da war nur die Figur Paula da und auch die Idee, daraus einen ganzen Roman zu machen. Und dann kam aber die Freundin Judith dazu, war einfach da, und dann hat mich Judith einfach auch interessiert. Und dann war klar, es wird nicht bei Paula und Judith bleiben, sondern es wird dieser Reigen.
Muldenthal war ja ähnlich auch strukturiert. Ich möchte Sie jetzt bitten, uns etwas vorzulesen von Brida, die ihr vielleicht, weil sie eine Schriftstellerin, die Ihnen vielleicht besonders am Herzen liegt.
Ja, sehr gern.
Möchten
ich gehe zum Tisch.
Ja. Gehen? Ja.
Also ich lese aus Brida und steige einfach mitten in der Geschichte ein. Und zwar ist Brida mit ihrem Ex-Mann Götz und seiner neuen Freundin Svenja und den gemeinsamen Kindern zusammen in den Urlaub gefahren. Ach so, und genau. Götz will mit Svenja und den Kindern einen Ausflug machen und sagt zu Brida, dass sie doch jetzt ein bisschen Zeit hat, um mal in Ruhe zu schreiben. In Ruhe schreiben. Jahrelang hat sie sich nichts anderes gewünscht. Jetzt, wo sie die Kinder nur noch zur Hälfte hat, nur noch die Hälfte ihrer Kinderlebenszeit mitbekommt, die Hälfte ihrer Freuden, die Hälfte ihrer Sorgen, da kommen keine Worte mehr. Jetzt, wo das Wechselmodell, das gerechteste Kinderaufteilungsmodell, das Juristen sich erdacht haben, ihr die Freiheit verschafft, ungestört zu arbeiten, da versiegt die Quelle. Wie sie es hasst, dieses Modell, das den Kindern ihre Verankerung nimmt, dass sie von einer Vaterwoche in die Mutterwoche, von einer Vaterwohnung in die Mutterwohnung treibt, damit alles gerecht zugeht. Aber auch Brida wollte nicht verzichten. Und selbst jetzt im Urlaub geht es gerecht zu. Die eine Hälfte des Tages verbringt Götz mit Svenja und den Kindern, die andere Hälfte übernimmt Brida. Und wenn sie sich zufällig alle entschieden haben, den Tag am See zu verbringen, dann sehen sie aus wie eine große, glückliche Familie. Noch immer liegt der Steg in der prallen Sonne. Obwohl es keine reale Gefahr gibt, fühlt sich Brida der Welt schutzlos ausgeliefert. Im Ernstfall ist sie allein. Ihr Gesicht brennt, in ihrem Kopf jagt ein Gedanke den nächsten. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist keine Romantik. Liebe ist eine Tat. Man muss die Liebe vom Ernstfall aus betrachten. Alles, was sie früher über die Liebe geschrieben hat, ist Unsinn. Zwischen uns ändert sich nichts, hatte Götz nach der Scheidung gesagt. Wir bleiben verbunden. Aber alles hatte sich verändert. Es gab kein Wir mehr. Früher hatten seine Berührung und der Geruch seiner Haut ihre Zweifel zerstreut.
Wir müssen langsam zum Schluss
kommen. Ah ja, gut.
Also wenn Sie den Satz noch beenden. Entschuldigung.
Da würde ich sagen, wir enden dann einfach hier, weil das ist ein längerer Satz.
Danke, Daniela Krien. Gut. Ihr Buch Die Liebe im Ernstfall ist im Diogenes Verlag erschienen und die Geschichten spielen übrigens in Leipzig. Insofern passt das auch ganz besonders gut zur Buchmesse. Vielen Dank, Frau Krien. Und noch weiterhin viel Erfolg.
Danke.